Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich. Über dies und das und jenes. Eine Frau liest ein Buch über koreanische Ästhetik. Im Zug. Berlin Richtung Köln. Seit Wolfsburg habe ich sie im Auge. Jetzt ist Porta Westfalica. Sie hat bisher nicht ein einziges Mal umgeblättert. Sie hat diese Haare, durch die man barfuß durchlaufen möchte. Um sie herum eine so dichte, satte, schwere Aura, dass sie manchmal ganz verschwommen da sitzt. Eine so dicke, fette, runde Aura, dass sie aufpassen muss, nirgendwo anzuecken. Beziehungsweise, dass niemand anderes sich daran stößt oder sich verletzt. Zum Schutz ihrer Mitmenschen hat sie eine blaue Reisetasche zwischen sich und die Welt gestellt. Sie blickt darüber, mir direkt in die Augen. Die Aura dehnt sich plötzlich bis in den Gang zwischen uns aus. Ich habe Angst, dass sie platzt. Ich schaue eilig und etwas ertappt nach unten, in mein Buch. Ecke Heidenreich flüstert mir zu, das sei alles kein Zufall. Ich ziehe vollbewusst den Bauch ein, werde etwas gerader in meinem Sitz und sehe wieder rüber. Sie sieht mich noch immer an und lächelt jetzt. Mein Ego quillt mir aus dem Kragen und aus den Ärmeln. Rechts neben mir beschlägt die Scheibe. Links neben mir macht es sich mein Ego gerade auf dem Nachbarsitz bequem, schlägt ein Bein über das andere und zieht grinsend eine Augenbraue hoch. Jetzt beugt es sich langsam in den Gang. Die Frau klappt in Zeitlupe ihr Buch zu und legt es sich behutsam auf den Schoß. Ihre Hände ruhen darauf, als wolle sie es vor etwas beschützen. Ich tue es ihr gleich. Wir blicken zwar noch immer jeder in Richtung des jeweils anderen, erkennen einander aber nicht mehr klar. Ihre Aura und mein Ego knutschen im Gang zwischen uns. Wir sind verschwommen, haben uns verschwommen. Koreanische Ästhetik in Ostwestfalen. Gleich ist Bielefeld. Da muss ich raus und stehe im Nichts.
Fest und flauschig. Wir sind wieder hier.
Wir sind zurück. Ehrliche Worte.
Und klare Texte.
Back in the game.
Warte, nochmal die Musik.
Hallo.
Herzlich willkommen am Erntedankfest mit Olli und Jan. Heute ist Fest- und Flauschigzeit. Es ist Sonntag, der 1. Oktober 2017. Und schön, dass wir es alle überstanden haben. Wir haben, glaube ich, 4 Jahre auf den letzten Sonntag hingearbeitet und dann war es am Ende des Abends nicht so spektakulär. Schön, dass wir es alle geschafft haben, dass wir es einigermaßen alle überlebt haben, mit Ausnahme von Hugh Hefner und Joy Fleming, diese Woche gestorben. Aber ansonsten sind wir alle vollzählig.
Wirklich? Ist Sue da und Hank, unser Techniker, alle da?
Es sind alle da. Super. Es ist wahnsinnig viel passiert in der letzten Woche. Ich bin auch noch da. Es ist wahnsinnig viel passiert in der letzten Woche. Und wir haben einiges abzuarbeiten. Wie bei dir gar nicht.
Bei mir ist wenig los gerade. Ich habe jeden Tag morgens zur Arbeit, abends nach Hause, Füße hoch, Fernseher an. Die da oben machen sowieso nur, was sie wollen.
Wie hast du denn und zwar ironisch. Ich habe ironisch AfD gewählt. Das zählt nicht so richtig.
Damit die auch mal nach oben kommen.
Ja.
Damit die auch, ja.
Wie hast du denn den Wahlabend verbracht? Was hast du gemacht?
Ich habe mir das alles reingezogen im Fernsehen. Und ich war danach gar nicht so schockiert und habe auch keinen Post auf Facebook abgelassen und so. Es war klar, dass die AfD viele Stimmen kriegt. Dass sie jetzt drittstärkste Partei wird, hätte ich nicht gedacht. Ist leider so geworden. Und letzte Woche ist dann so. Ja, wir haben noch gesagt, dass die Linke das schafft. Und war dann nicht so, ne? Ja, mir tat Martin Schulz tatsächlich leid. Ich muss es ganz ehrlich zugeben, mir tat der wahnsinnig leid. Und ich muss auch sagen, ich war dann irgendwann auch enttäuscht und war auch von allem so disillusioniert. Ich habe aber auch keine Wut oder so. Also eine Sache muss ich ganz kurz vorneweg sagen, bevor du bist der Politexperte von uns, aber ich will eine Sache dir sagen. Genau, der Herbert Wehner. Also hier, das ist nun mal so, dass mich das natürlich beunruhigt, aber nicht so sehr, dass ich denke, dass das eine Gefahr ist für unsere Demokratie. Und schlichtweg muss ich einfach sagen, auch als ich den Gauland da gesehen habe, was er da gesagt hat und so, für mich sind das schlichtweg Idioten. Ich kann die nicht ernst nehmen. Die könnten niemals eine Regierung, die könnten niemals dieses Land regieren. Das sind durch die Bank weg Vollidioten. Und das ist ganz einfach meine Meinung dazu. Das heißt nicht, dass ich das nicht aufs Äußerste bekämpfen will oder aufs Schärfste kritisieren will, aber trotzdem will ich mich davon nicht jetzt aus der Ruhe bringen lassen, dass so ein paar Vollidioten von Vollidioten gewählt worden sind. Weil warum wählt man die AfD? Und was sieht man, wenn man diese Menschen sieht? Denkt man dann wirklich, dass die das schaffen können, irgendwas rumzureißen oder ehrlich wirklich einen größeren Plan zu haben?
Bei diesen AfD-Visagen,
außer zu sagen, wir wollen unser Volk wiederholen und wir holen uns Deutschland zurück. Außer diesem ganzen Kraftprahlerei, Kraftmeierei-Scheiß haben die nichts zu sagen.
Ich habe mich dabei ertappt, wie ich quasi angefangen habe, aufgrund von physiognomischen Eigenschaften Leute wieder in Kategorien zu tun. Und ich weiß nicht, ob ich denen jetzt Unrecht tue, aber ich würde sagen, eine große Mehrheit der Leute, die in der AfD organisiert sind, haben so Gesichter, die, wenn man sie als Foto in Schwarz-Weiß sehen würde, würde man sagen, ja, wenn der eine Uniform anhat, dann würde der astrein in die 30er Jahre reinpassen. Ich habe mich gewundert, weißt du, die strahlen sowas aus, so eine leichte, verbissene Ungepflegtheit, so eine Ich nicht alle, aber wenn ich so diese Armin Paul Hampel und auch der Gauland in Schwarz-Weiß, alles so halb rasierte, merkwürdige Typen mit so ganz merkwürdigen, also ich sag mal so, die Brüche im Lebenslauf sieht man einigen im Gesicht an, tut mir vielleicht auch Unrecht. Der Alexander Gauland, ich habe dir die ganze Zeit mal gedacht am Sonntag, ja gut, 76 Jahre alt, das ist auch quasi...
Alter Mann, wütender Mann.
Ja, wenn der es über die nächste Legislaturperiode schafft, dann hat er noch Glück gehabt, ne? Ansonsten muss ich sagen, es ist tatsächlich diesen Sonntag, beim letzten Sonntag so gewesen, wie ich das noch nie erlebt habe. Ich habe um 14 Uhr ungefähr von einer Person, die ich nicht jetzt hier öffentlich outen möchte, eine erste Prognose, eine Hochrechnung bekommen. Eine Prognose, wie das also um 14 Uhr, vier
von
Stunden
Klaus Strunz,
bevor die...
Seid ihr jetzt so eng?
Klaus Strunz hat mir eine Prognose geschickt, genau. Und da stand drin, ich lese sie mal ganz kurz vor. Also da kannst du nämlich ungefähr ablesen, wie mein emotionaler Spannungsbogen am letzten Sonntag war. Und die habe ich dann auch direkt völlig unseriös an 1000 Leute weitergeschickt. Hier, Prognose 14 Uhr, CDU-CSU 32%, SPD 18%, AfD 16-18%. Und dann dachte ich so, alter Schwede. Und das ist aber dann im Laufe des Nachmittags weiter runtergegangen und dann habe ich irgendwann so um 16.48 Uhr, also eine Stunde, bevor sie veröffentlicht wurde, die 18 Uhr Prognose bekommen und dann war ich einigermaßen wieder beruhigt mit den Zahlen, die wir dann auch alle kannten. Aber das war wirklich verblüffend, dass ich vorher wusste, wie das ausgeht. Trotzdem war das ein sehr unangenehmer Abend, wo dann alle Erwachsenen quasi vom Fernseher saßen, die so um mich herum waren und wir dann da irgendwie alle uns das angeguckt haben, abends auch Anne Will geguckt und so. Was ich total bemerkenswert fand, ist, dass die SPD ganz schnell gesagt hat, wir haben keinen Bock auf Regieren und machen jetzt Opposition.
Aber weißt du was, das ist der einzige Weg gerade, weil ansonsten wäre es das Ende gewesen für die SPD. Die müssen in die Opposition gehen. Und auf einmal war der Martin auch auf einmal so ein bisschen kampflustig da wieder. Und das hat man die ganze Zeit vermisst. Und in dem Augenblick tat er mir leid. Und die SPD ist eine alte, große, renommierte Partei, kann man sagen. Wie auch immer, ich komme zum größten Teil aus einer SPD-Familie. Und dann denke ich auch, sind mir viele Sachen durch den Kopf gegangen. Und ich weiß nicht, ob ich dir jetzt hier alle erzählen soll. Wir wollen nicht so schwer anfangen. Lass uns
Punkt.
Ich finde, dass die AfD einfach nicht das größte Problem ist, was wir gerade auf dieser Welt haben. Es ist ein Scheißproblem. Es ist nicht gut, dass die so viel Stimmen kriegen. Ich glaube immer noch dran. Trotzdem sollte man natürlich seine Haltung dagegen haben. Aber ich glaube, die werden sich innerlich zerstören in kürzester Zeit. Dass Frauke Petry ausgestiegen ist, dachte ich erst, das war irgendein Schachzug, weil die irgendwas plant. Wie kann man das machen?
Das ist dieses ganze Frauke Petry, die blauen Markus Pretzel-Ding. Die haben sich da, glaube ich, in irgendeine Scheiße reinmanövriert. Und jetzt lassen sie das nach so einem großen Masterplan aussehen. Ich glaube, da ist so ungefähr 10% Ahnung dabei. Und der Rest ist einfach Augen zu und runter die Klippe. Und mal gucken, ob wir unten heile ankommen. Es ist total, was für eine Katastrophe. Jetzt beide mit zwei Mandaten, Pretzel, auch so ein ganz windiger Typ, Landtagsabgeordneter in NRW und Europaabgeordneter in Brüssel, zwei Mandate, auch behalten sie auch beide. Und sie in Sachsen bei der AfD gewesen und jetzt im Bundestag, also beide, ich habe bei Spiegel Online gelesen, irgendwie 40.000 Euro da irgendwie jeden Monat abräumen. Das ist schon nicht so schlecht, also dafür, dass die quasi angetreten sind, um das Establishment und die da oben, die einfach unberechtigt Geld verdienen, abzulösen, sind sie relativ schnell nach der Wahl genau die gleichen Leute geworden, die sie eigentlich scheiße finden. Also ich, es ist wirklich alles ein bisschen, lass uns doch lieber über die Volksbühne reden, weil das war das, was mich diese Woche eigentlich am allermeisten amüsiert hat.
Habe ich nichts voll mitbekommen, musst du mir alles
die
erzählen.
Die Volksbühne, das Volk hat die Volksbühne gestürmt, also was heißt das Volk? So ein paar, ich sag mal, Leute, die im Rahmen einer großen Theaterperformance diesen verdammten Belgier Chris Derkorn aus dem, der ja die Volksbühne übernommen hat, weil ja. Der Tim Renner, der es übrigens nicht geworden ist, Tim Renner hat es nicht geschafft in Charlottenburg.
Ja, aber er ist direkt in hier reingekommen ins Dings, weil er doch genug Stimmen hatte, ne?
Nein, ist er nicht.
Hat mir erzählt.
Nein.
Sicher?
Ist er nicht? Nee, ich hab jetzt gelesen, er ist nicht reingekommen. Ich
guck nochmal. Er ist direkt ins Parlament gekommen.
Nein, Tim Renner ist nicht drin. Tim Renner ist nicht drin.
Are you pretty sure?
I'm pretty very sure. Tim Renner
okay.
Hat noch... Nee, ich habe gelesen, dass es nicht geschafft hat. Renner macht das Rennen doch nicht, steht hier. Vor 4 Tagen, rbb24.de hat verloren gegen Klaus-Dieter Gröhler. So ein richtiges Charlottenburg-Gesicht. Klaus-Dieter Gröhler.
Charlottenburger Gesicht.
So ein richtiges Charlottenburg-Gesicht. Und Tim Renner sieht ehrlich gesagt auch wie so eine bisschen quakige Version von Robert Habeck, dem neuen Shootingstar der Grünen, der auch bei Hart aber fair gesessen hat. Überhaupt in letzter Zeit, bei Maischberger jetzt vor ein paar Tagen, bei Maischberger auch hochgradig prominent besetzt, megamäßige Quote. Lass uns kurz über die Volksbühne reden. Also, das Volk hat die Volksbühne besetzt. Letzte Woche Freitag wurde
Wer
die Volksbühne
denn das
besetzt.
Volk? Wer ist denn das Volk? Wer genau hat die denn Volk besetzt?
Ich weiß nicht, alle Leute, die gerade nicht irgendwie... Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist auch gar keine echte Abneigung gegen dieses selbsterklärte Volk. Es ist eher so ein bisschen... Es ist so ein bisschen vielleicht, wie der Kölner auf Berlin blickt. Wie der Kölner sich Berlin vorstellt. Weißt du, man ist da drin, hat so eine geile Performance geplant, um irgendwie das allen zu zeigen. Und dann kamen die Bullen halt vor ein paar Tagen und haben dann irgendwie zusammen mit Chris Derkorn und Klaus Lederer und der halben Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, haben dann das Volk da rausgetragen. Und jetzt, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, ich glaube, er möchte weiter besetzen und dem Belgier das Theater schlecht machen. Die Volksbühne soll auf jeden Fall nicht mehr Volksbühne heißen. Die wurde entfolgt durch den Belgier. Der hat jetzt
Mercedes-Benz-Bühne.
Ja, und ich habe mich so ein bisschen über die Inkonsequenz geärgert, weil es wurde angekündigt, dass wenn die Bullen dann reinkommen, dass dann da irgendwie drin Theaterblut versprüht wird oder sowas, wo ich auch gedacht habe, wenn die Bullen dich da raustragen, dann brauchst du auch Theaterblut, du musst einfach ein bisschen Widerstand leisten, dann fließt echtes Blut. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht, so eine totale Performance, hat aber nicht dazu gereicht. Also war mir nicht intensiv genug irgendwie als Performance, aber ist so ein bisschen, ich sag mal so, Ich fand's ein bisschen albern. Ich bin mal ehrlich, ich fand's ein bisschen albern. Ich find's, hab dann bewegte Protestler gesehen, so 25-Jährige aus dem.
War der Protest? Der neue Intendant oder was?
Der neue Intendant und jetzt möchte das Volk die Volksbühne besetzen, weil die war im 1914 auch vom Volk gegründet und jetzt kommt da so ein Belgier, der das alles verkommerzt und so. Und Frank Castorf hat auch gesagt, das ist eine gute Idee und jetzt muss man sich, weißt du, so funktioniert Demokratie nicht. Das ist einfach, der hat ein demokratisch gewählter Typ, hat den Derkorn da bestimmt und dann kann man ja jetzt einen anderen demokratisch gewählten Typen überreden, dass er ein neuer Intendant reinkommt. Aber so ist irgendwie, das ist nicht, weiß ich nicht, ist nicht Demokratie. Finde ich so ein kleines bisschen problematisch und ich fand diese sehr aufgeregte, angeheizte, wir holen uns die Volksbühne zurück, Stimmung, im Angesicht der AfD, die in den Reichstag eingezogen ist, da habe ich gedacht, haben wir nicht eventuell ein kleines bisschen, gibt es nicht ein paar andere Sachen, die man vielleicht vorher besprechen sollte, bevor man dadurch, aber ist auch letztlich mir auch egal, aber war amüsant.
Ich habe zwei Veranstaltungen in der Volksbühne gemacht, ich habe einmal die Neujahrskonzert gemacht und habe da richtig aufgefahren mit Gisbert zu Knüpphausen, mit Max Herre und allem möglichen. Trotzdem habe ich das die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich bin hier nicht willkommen. Und ein halbes Jahr später habe ich nochmal eine Lesung gemacht und ich hatte auch immer das Gefühl, ich bin da nicht willkommen. Dann wollten wir nochmal was machen, dann war das so schwierig mit den Verhandlungen. Deswegen bin ich relativ gefühlskalt, was die Volksbühne angeht. Also ich habe da noch nie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie mein Verein ist. Klingt jetzt auch albern, aber war nun mal sehr anstrengend. Du wolltest doch in der Volksbühne was aufführen, Jan. War das nicht mal der Plan?
Ja, das hat sich nicht ergeben. Ich bin aber nach wie vor an diesem, das sage ich jetzt mal ganz offiziell, auf so eine kleine Projektübersicht. Ich bin nach wie vor heiß darauf, beziehungsweise die Realisationsschritte werden eingeleitet. Die Stilllegung eines CL500 ist der Arbeitstitel. Das wird passieren. Und ich möchte ganz kurz an dieser Stelle, pass mal auf, weil du das auch immer machst. Ich möchte das mal hier. Pass auf, diese Woche, also nächste Woche, großes Projekt, was ich seit mit vielen Kollegen zusammen seit einem Jahr fast vorbereite. Nächste Woche.
Warte, muss ich einen Tusch oder sowas? Warte, einen Tusch.
Nee. Bevor du's erzählst. Riesiges Projekt, ein grenzensprengendes Projekt. Das wird ganz toll. Ich kann noch nicht viel mehr verraten. Aber und noch
Ach so,
was.
Ich dachte, du verrätst es jetzt.
Nein, ich verrate es nicht. Ich möchte was anderes verraten, was für nächstes Jahr gilt, aber auch nur hier exklusiv.
Gib mir noch, ist es was Gesellschaftliches, was du da machst, oder ist es eine neue Fernsehabendsendung?
Nein, es hat was mit Humor zu tun. Es hat erstmal nichts mit Fernsehen zu tun und es ist so ein großes Projekt. Ich wollte erst, dass es quasi was mit dem Fernsehen zu tun hat, aber das ist alles so kompliziert, dass wir dann erstmal am Ende gedacht haben, wir stellen den Leuten erstmal das Projekt vor, damit wir die Maschine ans Laufen bekommen und dann wird das Fernsehen schon irgendwann mit aufspringen, weil das einfach so eine geile Idee ist. Das aber erst darüber dann mehr nächste Woche. Ein Projekt, was ich jetzt schon verraten kann. Und zwar, ich habe ja so ein tolles Orchester in der Sendung, das Rundfunk-Tanzorchester Enfeld. Und die werden wirklich jede Woche besser. Und wir haben uns gedacht, weil im Fernsehen sich das nicht so richtig überträgt, wie gut die auch live klingen. Ist wirklich fantastisch, ein fantastisches Orchester. Wir machen eine kleine Minitour, habe ich gedacht. Und haben das jetzt organisiert.
Wirklich?
Ich glaube, ja, mit 16 Musikern.
Ja, und du singst?
Ja, gut, diese Sachen, die wir da immer, diese Songs, die wir immer haben halt, das ist ja jetzt nicht, also keine, nicht so.
Aber du bist
so,
die ganze Zeit auf der Bühne präsent?
Nee, nur ab und zu, nur wenn ich muss. Ich mache auch keine Witze und so. Es wird wirklich nur die Songs, die guten Songs aus dem Neo-Magazin. Die wollen wir mal so auf die Bühne bringen mit Orchester. Weil aus Spaß und weil ich finde, das Orchester ist gut. Und es kommen noch ein paar.
Das Orchester ist super.
Ja, ist wirklich super. Und in vier Städten. Aber mehr kann ich auch noch nicht verraten. Aber das ist so, jetzt ist die ganze Anspannung raus. Jetzt bin ich nicht mehr so aufgeregt.
Jetzt ist es endlich raus. Ich habe heute.
Ist nichts Großes, aber so eine Kleinigkeit. Nächstes Jahr, im Mai.
Nächstes Jahr im Mai erst, okay.
Ja, noch lange.
Ich gehe nächstes Jahr auch auf Tour, ganz viel.
Wollen wir uns Konkurrenz machen gegenseitig oder wollen wir es absprechen?
Ich gehe im März auf Tour. Februar, März. März geht's richtig los bei mir. Und dann auch irgendwie so nur so bestuhlte Seele. Also hier mit Sitzen und so. Kleine erstmal Akustiktour und so. Und dann weiter gucken. Vielleicht treffen wir uns irgendwo auf Tour. Das ist schön. So ein richtiges Tour. So ein richtig auf der Tanke oder so. Hey! Das wäre doch ganz cool. Ich habe den ganzen Tag heute gesungen und deswegen klingt meine Stimme ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. Und deswegen klinge ich auch so ein bisschen heute kraftlos, muss ich sagen. Ich habe wirklich heute drei Lieder einsingen müssen, weil wir im Zeitplan mit der Platte hinterherhängen und ich heute ein bisschen Gas geben musste. Deswegen bin ich ein bisschen angeschlagen. Ganz kurz. So.
Fiel mir gerade ein, weil ich das Intro von Marco Göllner noch so im Kopf habe. Hast du die Geschichte gehört, auch diese Woche, dass ein Typ am ICE-Bahnhof Bielefeld, ausgerechnet auch den Bahnhof Bielefeld, den Marco gerade in seinem Intro hatte, hat die Koffer in den ICE reingestellt, dann gingen die Türen zu und er hat gesagt, fuck, und ist dann auf den fahrenden ICE aufgesprungen und ist 160 Kilometer mitgefahren. 25 Minuten auf dem ICE draußen. Der hat sich quasi,
aufs Dach oder fest an der Tür gehalten.
Der ist, weißt du, am ICE, die haben doch diese komischen Verbindungen zwischen den Waggons mit diesem komischen, diese Faltverbindung. Und da ist der, hat er sich irgendwie festgehalten.
Scheiße.
160 Kilometer hat er sich im ICE. Und dann haben irgendwie irgendwelche Bahnarbeiter haben ihn dann gesehen. Und er ist glaube ich, auch bis auf 120 oder 130 Stundenkilometer beschleunigt. Hat's aber überlegt. Überlebt.
Und hat sich auch überlegt, ob das eine gute Idee war wahrscheinlich, während er da drauf saß. Krass. Klingt übel. Ja, Mann, wir hatten früher auch einen in der Schule gehabt, der hat hier S-Bahn-Surfen immer gemacht und ist dabei abgeklatscht und war tot. Kann ich mich nicht erinnern, war zwei Klassen über mir. War damals großes Gesprächsthema in der Schule. Aber das nur so am Rande, fällt mir nur gerade ein.
Wie viele Leute sind bei dir in deiner Schulzeit gestorben? Bei mir sind nämlich auch bestimmt fünf Leute, während der Schule war. Ja. Und zwar bei uns in Bremen-Nord gab es einen unbeschrankten Bahnübergang. Früher, als nämlich die Fage Fegesacker Eisenbahn noch nicht gefahren ist, das muss man sich mal vorstellen, bis ich aus Bremen raus war, bis 2005 oder sowas, war es überhaupt nicht möglich, von Bremen-Nord also zum Beispiel von Farge in die Innenstadt von Bremen zu fahren, ohne, also man musste mit dem Bus fahren. Das hat, glaube ich, 4 Stunden gedauert. Es gab keine Regionalexpress-Anbindung. Bremen ist ja ein sehr langes Bundesland. Und erst, als ich aus Bremen schon längst weg war, wurde quasi ein Schienenverkehr angebunden, dass man quasi innerhalb von 30 Minuten in die Stadt fahren konnte. Und es gab aber diese Linie, diese Eisenbahnlinie, die wurde nur von Güterzügen bedient, die ab und zu nur sehr unregelmäßig gefahren sind zum Kohlekraftwerk in Farge. Und deswegen, weil die nur so unregelmäßig gefahren sind, gab es keine beschrankten Bahnübergänge, sondern man hat einfach nur so ein Andreaskreuz und das hat dann pling, pling, pling gemacht. Und
ist der Klassiker mit Walkman und Fahrrad rüber gefahren und nicht gehört. Nee, und
der Klassiker halt wirklich Leute, bestimmt 2 Leute, die es zerlegt hat. Einer unter mir, der irgendwie da einen Bahnübergang an der Hammersbecker Straße, das weiß ich noch ganz genau, da war dann auch so ein halbes Jahr lang dann so Blumen, bis dann irgendwie dann sich auch keiner mehr gekümmert hat. Der ist dann wirklich echt da zerquetscht worden vom Zug und so. Und Autounfall, als dann die ersten Führerscheine waren und das, ein Todesfall, wo ich immer noch nicht genau weiß, da war ich noch in der Grundschule, da ist einer, der eine Klasse unter mir war, gestorben, das hat man dann auch irgendein Junge, ein kleiner Junge, und ich weiß bis heute nicht warum. Es gab so eine Geschichte, dass er irgendwie in seiner Bettdecke erstickt ist, was ich immer mit mir rum, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich weiß auch noch, wie der Junge heißt, ich will den Namen jetzt nicht sagen, weil das, also jetzt glaube ich, hier nichts zu suchen hat, aber ich weiß noch, es hat sich so eingebrannt, der Name des Jungen und die Geschichte hat sich, ist in der Bettdecke erstickt. Ich glaube, es war nur so eine Urban Legend, aber der ist leider auch gestorben. Bestimmt 5 oder 6 Kinder oder junge Erwachsene, die in meiner Schulzeit quasi parallel gestorben sind.
Als Kind nimmt man den Tod ganz anders wahr als Erwachsener. Also man wird irgendwie, man kann damit vielleicht auch noch gar nicht umgehen. Ich habe das auch, wenn man die ersten Male als Kind, also sind auch schlimme Sachen passiert, man kann das alles nicht so richtig einordnen vielleicht und ist relativ regungslos, während man später doch Rotz und Wasser heult oder einen großen emotionalen Schock kriegt oder irgendwas. Kommt an, wie nah ihm die Person natürlich war. Als Kind ist das immer ganz komisch. Kannst du dich, ernstes Thema heute, aber kannst du dich an den Augenblick erinnern, als du wusstest, also gemerkt hast oder begriffen hast, dass wir alle sterben müssen? Wirklich, also diese erste Wahrnehmung im Leben?
Ja, und ich bin, glaube ich, relativ oft dann abends nochmal runtergekommen ins Wohnzimmer. Und das hat mich dann abends so lange beschäftigt und so gedanklich so beschäftigt, dass ich dann mehrere Tage nicht einschlafen konnte. Und dann wirklich die Klassikerfrage, du, Papa, Mama, ich habe Angst, ich habe Angst zu sterben. Da war ich, glaube ich, so 9, 10 Jahre alt oder sowas vielleicht. Bis man das so richtig realisiert.
Ich glaube sogar, bei mir war es so ein Ticken früher noch. Ich weiß noch genau, mein Opa hat mir das erzählt. Und er hat das auch so nebenbei erzählt. Louis C.K. hat diese schöne Geschichte erzählt, wie seine Tochter ihn mal gefragt hat, stimmt das eigentlich, dass irgendwann die Sonne explodiert und auch dieser Planet hier? Und dann meinte er so, ja, aber dann sind wir schon alle längst tot. Mach dir keine Sorgen. Und seine Tochter guckt so. Und er so, oh Gott, was habe ich da gerade gemacht?
Ich habe eine geile Geschichte gehört von Neil deGrasse Tyson. Der hat Larry King hat ihn gefragt in einem Interview, habe ich gerade irgendwie vorgestern gesehen, was passiert eigentlich, wenn wir sterben? Und da hat Neil deGrasse Tyson, ist so ein amerikanischer, ich glaube Astrophysiker oder sowas, ein toller Wissenschaftler, auch eine schöne Serie, über die wir schon mal gesprochen haben in der Sendung, die von Seth MacFarlane produziert ist. Bei Netflix kann man sich die angucken. Und der hat erzählt, ich gebe es jetzt mal so sinngemäß wieder, im Körper, wenn man stirbt, der Körper hat ja, wir verbrauchen wahnsinnig viel Energie, Kalorien, wir brauchen Energie, damit unser Körper eben Körpertemperatur hat, 37, 38 Grad. Und in dem Moment, in dem wir sterben, senkt sich unser Körper ab auf Raumtemperatur. Und wenn man eine Leiche anfasst, denkt man, oh, die ist aber kalt, das stimmt aber nicht. Ja. Die Leiche hat einfach nur Raumtemperatur. Und
Während wir die ganze Zeit am Kochen sind, ja.
Und wir haben einfach, der Körper wird kalt und die Energie, die verbrannt wird, die gibt es dann nicht mehr. Aber unsere Moleküle sind immer noch randvoll mit Energie und die Energie wird dann entweder, wenn man sich verbrennen lässt, in die Atmosphäre abgegeben in Form von Hitze oder, und so möchte er möchte verbuddelt werden, dann können nämlich Würmer und Tiere und Flora und Fauna diese Energie, die noch im Körper gespeichert ist, Stückchen für Stückchen, Molekül für Molekül aufnehmen und daraus wieder neues Leben entstehen lassen. Und das fand ich eine sehr schöne Idee. Und das ist, glaube ich, diese Loki-Schmidt-Haltung zum Leben, die ich eigentlich ganz sympathisch finde. Und die auf die Frage, wie sich das denn eigentlich so binnensichtig anfühlt nach dem Tod, sagte er dann zu Larry King ja genauso, wie es halt vor deinem Leben angefangen hat, sich angefühlt hat, bevor du geboren wurdest. Kannst du dich daran erinnern, war das irgendwie schlecht oder gut? Das ist nur das Problem, dass du quasi mit Erwachsenwerden.
Der Übergang ist scheiße.
Ja, du hast ein Bewusstsein. Und weil du ein Bewusstsein hast, hältst du dich selber für so wichtig, dass du denkst, es ist aber bestimmt schade, wenn ich nicht mehr dabei bin oder nicht mehr da bin. Aber der Tod, wenn er nicht gerade mit Schmerzen verbunden ist, eigentlich quasi ist Nichts und alles.
Mir hat gerade jemand dieses letzte Interview mit Günter Gabel geschickt, wo er gesagt hat, ich möchte gerne in meinen Cowboy-Stiefel sterben und denken, ein Glück, dass die Scheiße jetzt vorbei ist. Auch eine Möglichkeit. Also es gibt ein ganz rührendes Interview noch mit ihm auf Stern, glaube ich, stern.de oder so. Keine Ahnung, hat mir jemand geschickt. Der wollte, dass ich davon was sample. Aber ich mag Günter Gabriel und ich will mich nicht über den lustig machen. Ich mache mich sowieso über kaum jemand lustig, auch über diese ganzen Einspieler. Ich finde das immer gut, dass es so eine verrückten Charaktere noch gibt, beziehungsweise mal gab. Okay, jetzt mal was anderes noch. Ich habe gerade eine Serie angefangen auf Netflix, Jan. Die musst
was,
du dir
was,
angucken.
Was?
American Vandal habe ich mir gerade angeguckt. Kennst du das schon? Hm. Auf Netflix eine Serie, es ist eine eine Pseudo-Doku über einen Schüler, der überall Pimmel hinmalt und dadurch dabei ertappt wird und ein investigativer anderer Schüler versucht, ihn da rauszuhauen und will wissen, ob er wirklich die Pimmel überall an die Autos gemalt hat. Es ist wirklich sehr, sehr komisch. Hat gerade, glaube ich, angefangen, ich habe die ersten zwei Folgen gesehen und mag es sehr gerne. American Vandal auf Netflix, fällt mir gerade ein. Wollen wir mal ganz kurz Musik machen, dann kann ich mir mal kurz zum Benetzen meiner Kehle in Wasser holen und dann habe ich auch noch einiges zu erzählen. Und,
ich würde gerne mir einen Song von Joy Fleming wünschen, und zwar ich sing fürs Finanzamt, weil ich gerade bei meiner Steuererklärung dabei bin. Und das passt irgendwie. Joy Fleming, diese Woche gestorben, geboren in Rockenhausen. Das muss man auch erstmal schaffen. Rockröhre, 72 Jahre alt. Irgendwie, ich weiß nicht, nie unsympathisch gewesen. Immer irgendwie.
Ich mochte die immer. Die hatte den Charme einer Hausfrau, die aber trotzdem, und das muss man wirklich sagen, die konnte wirklich sehr, sehr gut singen. Und die hat damals die ganzen GIs bespaßt, wohl auch in Mannheim, hat da in verschiedenen Läden gespielt und hat eine ganz interessante Geschichte gehabt. Ich fand die immer äußerst sympathisch, weil die so eine natürliche... Ich mag sowieso auch diesen komischerweise Kaiserslautern, bin ich ja noch nicht so mit warm geworden. Schönen Gruß nochmal an die Assis aus Kaiserslautern. In Mannheim hat mich mal eine Frau, eine 40-jährige Frau nach dem Konzert auch angesprochen und meinte, wir müssen mal spielen bei euch auf der mit auf Tour kommen. Wir haben Charisma, wir haben Ausstrahlung und wir haben Persönlichkeit. Hat sie gesagt, das fand ich ganz süß. Und liebe Grüße nach Mannheim, spiele ich da auf der nächsten Tour? Muss ich gleich mal gucken. Ich wünsche mir auch noch einen Song. Ich wünsche mir einen Song von Ben Queller, ein Songwriter. Nicht zu verwechseln mit Ben Folds und Ben Lee, das auch zwei Songwriter. Irgendwann saßen die zu dritt im Backstage-Raum bei einem Konzert der Lemonheads. Und Evan Dando, der gerade 50 geworden ist, der Sänger der Lemonheads, kam rein und meinte, mach doch eine Band auf und nennt die Band The Bands. Und das haben die dann auch gemacht. Ben Folds, Ben Queller und Ben Lee. Aber jetzt haben wir ein Lied von Ben Queller. Und der Song heißt Sundress von seiner vorletzten Platte oder so. So Bruce Springsteen-mäßig. Wunderschöne Ballade. Und dann geht's hier heute weiter mit dem Thema drollige Aussichten. Haben wir noch gar nicht gesagt. Das Thema der Sendung.
Drollige Aussichten ist das Thema diese Woche. Wir werden langsam warm. Entschuldigt, wenn es ein bisschen statisch zu Beginn war, aber wir müssen uns ja auch politisch und gesellschaftlich und kulturell auf diese neue Lage in Deutschland einstellen. Da braucht man ein bisschen, um da warm zu werden. Wir haben noch viele tolle Themen auf dem Zettel.
In den letzten Wochen haben wir ganz gute Resonanzen gekriegt. Dann können wir heute mal ganz kurz ein bisschen schlapp sein auch mal, oder?
Ja, das tut mir total leid. Ich habe mein tolles Band Orchesterprojekt gerade eben so vorgestellt und auch
stimmt. Ich habe auch nicht richtig reagiert.
Ja,
ich habe aber nicht. Eigentlich sind wir dafür bekannt, dass wir kein anderer featuret uns. Wir selber featuren uns noch manchmal. So, also ich finde das geil und ich werde dich gleich nochmal nach der Pause direkt ausfragen, wie das mit der Big Band. Janni, ich würde das nennen Janni und die Big Band.
Nee, die Tour heißt. Soll ich sagen, wie die Tour heißt? Die Tour heißt Fernsehen ist so 2017 Tour 2018.
Gut,
komm, ist nicht schlecht.
Ist nicht so schlecht. Ja. Weißt du, wie meine nächste Tour heißt?
Nee.
Olli Scholz macht's möglich. Habe ich einfach mal gedacht. Okay. Bis gleich.
Bis gleich.
Wir Freunde werden, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das stimmt.
Jetzt kommen die Tränen wieder auf Knopfdruck, das kennen wir.
Hey,
schon.
Ricky, jetzt reicht's.
Bei uns reicht's noch lange nicht. Jetzt geht's erst richtig los. Steif haben wir angefangen. Hat Sue
weißt du, was Sue hat gesagt, wir sind steif. Das gibt's doch gar
nicht.
Das hat auch nie jemand zu mir gesagt, dass ich steif bin.
Nur so ein bisschen vielleicht.
Steif wie ein Bock, hat mir immer der Sportlehrer gesagt.
Der ist immer Hör nicht die Leute jetzt. Komm mal rein, Sue.
Hallo.
Hallo, Sue. Willkommen auf der anderen Seite.
Sue.
Frohes neues Jahr.
Hallo,
ein neues Deutschland, ein neues Sue. Du wirkst irgendwie zu 12,6% rechtsradikal.
Ich bin zu 100% angepisst, weil Frauen nur zu 31%, glaube ich, vertreten sind im neuen Bundestag. Ja, das finde ich richtig scheiße.
Zahlen sind doch schade.
Bist du eine starke Feministin?
Ich bin eine mega starke Feministin. Hast du das noch nicht gemerkt?
Wirklich?
Total.
Muss man denn eine starke Feministin sein, um sich darüber zu beschweren, dass nur 31% Frauen, was, 31% Frauen, zu wenig. 100% Frauen, das wär's mal.
Das
aber
war wirklich
traut sich
toll.
Denn wirklich, ne?
Nein, aber ich fände, also annähernd 40 wäre auch schon scheiße. 50 wäre eigentlich ganz gut, oder nicht?
Ja.
Das wäre ganz gut. Da fällt mir die Geschichte ein von Michael Jackson mir da gerade ein. Machen wir gleich.
Sag mal, welche denn? Was denn, hä?
Beat It, das Lied von Michael Jackson, das Solo, hat damals Eddie Van Halen gespielt, ne? Der damals der Gitarrist war, der seine Hände für 5 Millionen hat versichern lassen. Und dann meinte er, dieses Solo ist unmöglich nachzuspielen. Und dann hat sich Michael Jackson gedacht, wenn der sein Maul so aufreißt, dann suche ich mir immer eine Frau, weil der war, die das spielt. Und hat immer auf Tour eine weibliche Gitarristin gehabt, die das Solo perfekt nachgespielt hat. Und Eddie Van Halen war, das war so eine Haltung von ihm so. Der hatte nämlich auch feministische Hintergründe, Michael Jackson, weiß gar keiner. Und er mochte Kinder. So,
Schöne Geschichte.
Ja.
Schöne Geschichte. Sue, wir machen heute die großen 5 und du hast das auch, deswegen, wenn wir schon beim Thema sind, du hast das Thema für die großen 5 heute ausgesucht. Die großen 5 Frauen, die Sachen, ihre Sache besser machen als Männer.
Kann man das überhaupt richtig machen? Oder ja, die ihren Job besser machen.
Die ihren Job
aber das muss ja messbar sein, ne?
Also, prominente Personen sein oder können es auch Leute sein, die unprominent sind? Weil ich würde jetzt viele Frauen würden mir einfallen, die Jobs besser machen als Männer.
Ja, genau. Also nur ihre Jobs besser machen.
Dich können wir nicht nennen, weil dann würden wir Jürgen König von Radio 1 dissen.
Nein, aber
früher die Sendung betreut hat.
Das war doch Susanne Wündisch.
Susanne Wündisch hat die Sendung betreut.
Und die war auch eine Frau.
Ja, das stimmt. Und Jürgen König war aber quasi die graue Eminenz, die inhaltlich nochmal darüber gewacht hat. Die geguckt hat, dass Susanne Wünsch keine Fehler macht.
Stimmt. Und du hast ja auch Henk da sitzen.
Ja.
Bist du hinter mit so jeder starken Frau?
Ja, klar bin ich mit der befreundet. Das wisst ihr doch
hinter
nicht.
Jeder starken Frau steht ein noch stärkerer Mann, der aufpasst, dass die starke Frau keine
so
Fehler macht.
So geht der Satz, ganz genau.
Hinter jeder wütenden Frau steckt ein Mann, der gerade überhaupt nicht weiß, was er falsch gemacht hat.
Also mach du das kennst Sinn, Susanne,
Susanne Wündisch ist eine Freundin von dir, oder?
Genau.
Habt ihr euch schon mal geküsst?
Nein.
Okay, war nur eine Frage. Man kann doch mal
kann man ja wohl mal fragen. Ganz kurz, weil das diese Woche auch ein Thema war und ich würde es gerne, ich habe es noch auf meiner Liste draufstehen, und zwar ICE-Mann, habe ich Joy Fleming, Hugh Hefner ist gestorben, irgendwann war es dann soweit, ne? Er hat viel fürs Ficken, er hat viel fürs Ficken getan.
Das war doch ein Ästhet oder so, ne? Der hat doch jetzt
War ein Fickmolch. Der hat versucht, sein ganzes Geficke hinter interessanten Texten und Essays zu verstecken. Aber letztlich ging es nur um Ficken. 1953 hat er sich den Playboy ausgedacht. Inzwischen, riesen internationales Riesenkonzern und Megamarke. Und jetzt ist er tot mit 91. Ich frage mich, wie im Kreise seiner Lieben, ob er am Ende nochmal gesagt hat, komm mal her, irgendwie Shania, drück mir nochmal die Brüste ins Gesicht oder sowas. Oder ob das am Ende wirklich relativ unsexuell war.
Der war so 91. Meinst du, der hat in den letzten 20 Jahren noch regelmäßig Geschlechtsverkehr gehabt? Und wenn
auf jeden Fall.
Ja,
das hört nicht auf im Alter. Das hört nicht auf.
Ja, das ist ja das große
Ganz
Problem.
Ganz ehrlich, ich hoffe, es hört auf.
Warum denn?
Das ist meine große Angst, dass es nicht aufhört.
Wirklich auch meine große Angst. Ich find's gut, wenn es aufhört. Also schlimm ist, glaube ich, wenn du Bock hast, aber keinen mehr hochkriegst. Aber geil ist, wenn du auch keinen Bock mehr hast. Wenn dich das Ganze, wie viel dieser Zeitaufwand, wenn man sich auch, also außer man hat natürlich jetzt also einen Partner, mit dem man, aber es ist ja auch das Problem, 20 Jahre mit einem Partner, wer hat da geregelten Geschlechtsverkehr, kommt, glaube ich, echt selten vor. Aber wenn du dann auch der, keine Ahnung, das ist alles mit Aufwand verbunden. Dann doch vielleicht lieber hier so eine...
Aber alles ist mit Aufwand verbunden. Alles
ist mit Aufwand verbunden.
Wofür brauchst
verbunden?
Du denn mehr Zeit?
Hast du Lust, mit mir zu schlafen? Boah, das ist ja jetzt mit viel Aufwand verbunden.
Also ganz ehrlich, selbst in meinen jüngsten Jahren auf Tour war mein erster Gedanke nach dem Merchandise, hier, wenn ich T-Shirts verkauft habe, jetzt schnell ins Hotel eine Folge Sopranos gucken und die ganzen Spastis hier nicht mehr sehen. Obwohl ich das meine Fans nicht alle mag, aber ich war dann halt gerade 3 Stunden unter Menschen und ich brauche dann Ruhe. Und dann noch irgendwie vielleicht 2 Stunden ins Café gehen mit jemandem quatschen und ist ja witzig und so. Und dann noch irgendwie ins Hotel und dann noch, und dann, das ist doch alles Wahnsinn. Also
ist
ganz
alles
ehrlich,
mit Aufwand verbunden.
Alles mit, und dann hat sich irgendwann als wir das erste Mal Nightliner hatten, dann meinte der Busfahrer AD von Gotthard, das war so eine Rockband aus der Schweiz, die waren vor uns in dem Bus, die sind 20 Jahre älter als ihr, und die haben immer Mädels im Bus. Bei euch geht gar nichts. Und wir so, ja, so.
Ah, ja. Was ich sagen wollte, Frauke Petri, die frische, frisch gebackene Mutter, sie hat am Montag bekannt gegeben auf einer legendären Tic-Tac-Toe-artigen Pressekonferenz, dass sie keinen Bock mehr auf AfD hat. Und das hat mich, also auf vielen Ebenen ist das eine Sache, die wir mal ganz kurz besprechen müssen. Zum einen ist sie am Sonntag auf die AfD-Party rübergestiefelt mit einem gigantischen Ausschnitt. Als ich diese Fotos gesehen habe, konnte ich das gar nicht glauben.
Wirklich?
Dass sie damit, ja, unglaublich. Ich weiß auch gar nicht, also wirklich wie so Angela Merkel in Bayreuth. Stillbrüsten, frisch abgestillt.
Still? Sind das stiller Brüste?
Still, ja.
Von den Sportfreunden stiller, die waren da schon alle
von
bei,
den Sportis, genau. Sportibrüste, ja. Genau.
Okay, das habe ich mir, gucke ich mal gleich, Brüste, Frauke Petri.
Ja, und dann diese Pressekonferenz. Ich meine, kommen sich da nicht, ich als AfD-Wähler, ich komme mir doch verarscht vor. Ich habe die extra gewählt, wegen damit die mal aufräumt. Und einen Tag später sagt die, sie hat keinen Bock mehr. Markus Pretzel zieht auch den kleinen Lurch wieder aus der Partei raus. Jetzt machen die irgendwas Neues. Die Blauen,
ja,
habe ich gehört.
Ja, glaubst du, das haben die schon im Juli, weil sie sich da die Domain gesichert haben? Ist das Quatsch. Ein Fake oder nicht?
Ich glaube, ich halte, die Adresse ist echt, glaube ich. Aber ich glaube, das ist alles so halb zu Ende gedacht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gigantischer Masterplan dahinter steckt. Außer der, dass sie schnell nach der Wahl sagen möchten, dass sie keinen Bock mehr auf die AfD haben und jetzt 4 Jahre lang die Kohle mitnehmen.
Das ist der Masterplan. 40.000 Euro.
Das ist der Masterplan
im Monat.
Und der Rest wird dann irgendwie so als politischer Plan
40.000
verkauft.
Für alle oder für jeden?
Für die beiden,
ich glaube,
40 zusammen.
Für die beiden zusammen, ja.
Scheine. Ich habe hier gerade eine schlechte Verbindung, ganz kurz, fällt mir nur auf. Ihr verhackt immer so weg. Ist das bei euch auch so?
Nö.
Bei uns ist es nicht so. Nee, es kann sein, dass ich vielleicht der Verfassungsschutz, weil wir so oft Frauke Petri und Brüste gesagt haben, eingeklinkt hat. Können wir eigentlich abgehört werden vom Verfassungsschutz? Also ich meine jetzt, bevor die Sendung ausgestrahlt wird am Sonntag? Nee, eigentlich nicht,
Nein.
oder? So eine todsichere Verbindung hier. Kann ich mir nicht vorstellen. Also kommen wir mal zu den großen fünf. Die großen fünf Frauen, die ihren Job besser machen als Männer. Vorgeschlagen von Susanne Wündisch.
Nee, nicht Olli, von Susanne Wündisch. Halt, von Zuholder.
Ich dachte, sie hatte es reingeflüstert, hat dann Jürgen König gefragt, ob sie dir sagen darf. Ist von dir, von Zuholder, ja?
Genau.
Persönlich, okay.
Ja. Wollen wir das jetzt machen schon, ja?
Okay. Aber ich mach nicht mit.
Ich mach nicht mit.
Die großen fünf. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Nach einem Wunsch von Sue Holner. Holder oder Holner eigentlich? Ich weiß immer noch nicht.
Holder.
Die
anderthalb Jahre lang. Was ist das denn?
Ich war noch mit so einem U-Boot gerade noch hier in Kontakt. Die haben, weißt du, was ich unheimlich finde? Irgendwo haben sie ein altes U-Boot gerade, hast du es auch gelesen, aus dem Ersten Weltkrieg gefunden. Das wurde gefunden in einer Nordsee irgendwo, in der Tiefe. Und das ist von 1918 oder so. Und die Besatzung soll noch vollständig da drin sein. Also inzwischen wahrscheinlich tot, seit 1918. Aber dieses U-Boot zu öffnen und da jetzt reinzugehen, das ist, muss ein krasser Job sein, oder? Als Taucher in das U-Boot rein und dann,
sind da
25...
Eine alte Mock-Turteldose aufmachen, die man so im Keller noch findet.
Ja, aber wirklich,
haltbar bis 1999, eine alte Mock-Turteldose. Kennen eigentlich alle Mock-Turtel? Die leckere Genuss-Mock-Turtel? Genuss-Mock-Turtel. Was ist die Genuss-Mock-Turtel? Kennst du Mock-Turtel?
Ich kenne das nicht.
Mock-Turtel ist eine Suppe aus dem, ich würde sagen, dann ist es wahrscheinlich aus dem Bremer Raum, ist eine Mock-Turtle, eine Mock-Turtle-Suppe, eine falsche Turtle, eine falsche Schildkrötensuppe, heißt bei uns Mock-Turtle. Mit so kleinen Fleischklößchen.
Die hat aber ganz schöne Brüste, die Frauke Petri, Entschuldigung.
Die mal Mock-Turtle sind. Nee, gib mal ein, Olli. Mock-Turtle, also Mock-Turtle, bei uns hieß das Mock-Turtle, ja. Mock-Turtle, M-O-C-K und dann Turtle, Mock-Turtle.
Ja. Was kommt mir da entgegen?
Mock-Turtelsuppe.
Mock-Turtel, ja. Das sieht eklig aus.
Habe ich das früher wahnsinnig gerne nicht. Gesessen. Mock-Turtelsuppe. Mal gucken, wie die Beschreibung. Die echte Mock-Turtel von Maika gibt's hier auch.
Im armen Bremen, ne, da gibt es Mock-Turtel. Und im guten Hamburg, da gab's Ragouffin.
Eine niedersächsische Suppenspezialität. Gehört zu den Suppen der klassischen Küche. Sie ist eine klare Brühe an Schildkrötensuppe. Ach so, Mock-Turtelsuppe. Ursprünglich als preiswerter Ersatz für die Schildkrötensuppe gedacht, gibt es seit Mitte des 18. Jahrhunderts die Mock-Turtelsuppe, englisch Mock-Turtle, für die bei sonst fast gleicher Zubereitung statt Schildkrötenfleisch Kalbsfleisch vom Kopf, teilweise auch Rindfleisch verwendet wird. Ah ja, guck mal einer an. Wurde Teil der Landesküche von Niedersachsen wegen der Personalunion zwischen Königreichen Großbritannien und Hannover. Guck mal einer an. Das ist ja interessant, das wusste ich ja. Eine falsche Schildkrötensuppe. Habe ich früher aus der Dose mal gegessen. Lecker, lecker. Genussmockturtel. Das ist die Genussmockturtel. So, kommen wir jetzt aber zu den großen... Große Fünf.
Auf Platz 5. Sue, bist du noch da? Kannst du mir ein bisschen kommentieren? Die großen 5 Frauen, die ihren Job besser machen als Männer. Auf Platz 5 bei mir. Einfach sagen, wie du das findest, dass wir so toll über Frauen reden.
Ja. Ich bin so gespannt. Die großen 5. Jetzt kommt Olli mit seiner Nummer 5. Los, Olli.
Dankeschön.
Auf Platz 5. Frauke Ludewig. Keiner hat den Celebrity Report so gut wie Frauke Ludewig gemacht. Keiner kann so gut wie Frauke Ludewig mit ernstem Gesicht darüber reden, dass Jenny Elvers jetzt einen neuen hat oder ähnliches. Frauke Ludewig war für mich die beste Person. Also seit der Wende haben wir keine so starke Frau mehr gehabt, die sich mit Celebrities und VIPs auseinandergesetzt hat, wie Frauke Ludewig. Und immer das gleiche Vogelgesicht.
Das finde ich schon mal alles richtig, was du sagst. Super.
Ja, und Frauke Ludewig auch kommt aus Niedersachsen, aus dem wunderschönen Hannover, eine Radio FFN Personality Frau, die hat immer früher die Sendung vor dem oder nach dem Frühstücksradio, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, moderiert. Daher kenne ich sie noch als Radiomoderatorin und dann sie bei RTL zu sehen. Und ich habe sie mal gesehen, wie sie ungeschminkt aussieht. Sie ist wirklich nicht wiederzuerkennen. Dieser RTL-Look, den hat die privat gar nicht drauf. Man erkennt die wirklich überhaupt nicht.
Hat die graue Haare privat?
Finde ich auch super. Kann sein, dass sie von gleichen grauen Haaren wie Birgit Schrowange hat. Bei mir auf Platz 5 auch eine Frau, und zwar ist es Anne Will. Anne Will hat es geschafft.
Die kommt viel höher.
Nein, aber Anne Will hat es für mich geschafft, der Sonntagabend-Talkshow, die Würde wieder zurückzugeben. Nachdem Günther Jauch, die wirklich in die Grütze gefahren hat, die Sonntagabend-Talkshow, kam Anne Will und hat diesem Format wieder Würde zurückgegeben. Finde ich eine ganz tolle Frau. Macht eigentlich die beste Talkshow im deutschen Fernsehen. Immer seriös, nie so reißerisch, auch selbst von der Gästeplanung und so, immer die beste Talkshow und deswegen zu Recht auf Platz 5.
Absolut deiner Meinung.
Ja.
Olli, dein Platz 4.
Hat die eigentlich einen Bruder, der Arne heißt? Arne und Anne Will? Arne Will, der könnte die Show dann irgendwann machen. Arne Will, nee, gibt's was? Arne, nee. Auf Platz 4 ist die Pornodarstellerin Taylor Rain aus Los Angeles. Ich habe keinen Pornodarsteller gefunden, der ihren Job machen könnte.
Oh Mann, es wird schon bei Platz 4 dünn.
Taylor Rain oder so hieß die. Die hat damals, die macht jetzt Real Estate Management. Das weiß ich sogar. Die hat aufgehört irgendwann mit dem Job. Was für eine tolle Frau.
Für mich ist auf Platz vier eine neue Frau. Was heißt eine neue alte Frau? Sie war eine Zeit lang Juso-Vorsitzende. Jetzt ist sie Chefin der Opposition. Oh. Sie ist diese Woche gewählt worden zur Oppositionsführerin, zur Fraktionschefin. Andrea Nahles, der SPD. Und sie hat direkt angefangen mit einem Hammerspruch. Sie hat nämlich gesagt, ja, jetzt wird noch gekuschelt mit der CDU, aber morgen gibt es in die Fresse. Und was ich dann noch gelesen habe, sie hatte einen wahnsinnig schweren Autounfall vor einigen Jahren, ist seitdem schwerbehindert durch einen Hüftschaden. Aus der Eifel, man kriegt auch die Eifel aus ihr nicht raus, sprachlich. Mutter einer Tochter, ich glaube mittlerweile alleinerziehend oder getrennt lebend. Also eine Frau, die, ich sag mal so, viele Bälle in der Luft hält und das irgendwie einigermaßen hinbekommt. Und ich bin gespannt, was uns die nächsten Jahre da erwartet. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mehr begeistert von ihr, als ich von Thomas Oppermann in den letzten 6 Jahren war. Es kann nur besser werden. Und ich glaube, sie macht das Ding. Andrea Nahles,
auf Platz 3. Genau. Jetzt mal keinen absurden Quatsch, sondern ich glaube, das Beste, eins der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Tollste Sängerin, keiner spielt so Gitarre wie sie. Es ist wie so eine ganz. Also ich muss sagen, Leslie Feist, die Sängerin Leslie Feist, liebe ich über alles. Ich habe die im Admiralspalast gesehen und ich glaube, es war das beste Konzert, was ich in meinem Leben mitgesehen habe. Unfassbar. Weiß nicht, warum, die muss auf alle Fälle, oder ich kenne keine Song, auch keinen Typen, der das, was die macht, dieses filigrane, dieses Songwriting, diese Tiefe, dieses Verletzliche, kann nur Leslie Feist, deswegen ist die auf Platz 3 bei mir.
Ich wollte jetzt gerade kurz abschweifen und quasi jemand aus dem Dunstkreis von Leslie Feist, nämlich Chili Gonzales, ich glaube, kanadischer Pianist, der
sie ist auch aus Kanada.
Sie, ein wahnsinnig toller Pianist. Lebt übrigens in Köln und der hat den tollen Satz über Köln mal gesagt, den ich bei jeder nur möglichen Gelegenheit immer über Köln sage. Cologne is the least pretentious city in the world. Und das ist, beschreibt Köln ganz schön, kann nur jemand beschreiben, der einen Blick für die Details hat und toller Typ. Fällt mir jetzt nur gerade ein, aber weil ich würde auch auf Platz 3 gerne Pianistin bringen. So ist dieser Weg. Und zwar Regina Spektor. Ich glaube, eine New Yorker Künstlerin. Finde ich ganz toll. Ich weiß nicht, ob das so dein Geschmack ist. Ich finde fantastische Singer-Songwriterin.
Total toll.
Und ich war noch nie auf einem Regina Spektor Konzert. Wenn jemand weiß, wann die in der nächsten Zeit mal hier ist.
Ich habe die in Berlin gesehen.
Ich würde die auch gerne mal in meine Sendung einladen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sogar kommen könnte. Das wäre ein großer Traum. Ich finde die wirklich fantastisch, auch schon seit vielen, vielen Jahren.
Super.
Und weißt du was? Ich tue mal was auf die Playlist, auf die Fidi und Bumsi Playlist direkt. Bitte nicht vergessen. Und zwar Laughing With. Wo sie darüber singt, dass man ja immer über Gott lästert und lustig macht und so über Religion, haha. Aber wenn man da mal irgendwie mit Bauchspeicheldrüsenkrebs auf einer Intensivstation lebt, liegt, dass man dann doch da nicht so Bock drauf hat und dass am Ende dann der Weg zu Gott dann doch kurz ist. Das fand ich ein sehr schönes Lied, obwohl von jemand, der eigentlich gar nicht, glaube ich, so gläubig ist. Regina Spektor bei mir auf Platz 3. Macht auch einen tollen Job. Jetzt wieder so viele Künstler. Lass mal jemanden aus dem praktischen Bereich nehmen vielleicht.
So, ich könnte jetzt natürlich sagen, dass in meiner Wäscherei, wo ich da hingehe, das macht nur diese Frau so gut. Aber das ist ja alles ein Blödsinn. Das ist ja auch ein blöder Vergleich. Klingt dann auch schon wieder frauenfeindlich fast schon. Das ist alles sehr schwer. Das ist auch irgendwie, du weißt selber zu, dass du uns damit eine schwere, große Fünf
Das ist wirklich schwer. Ja, das ist echt schwer.
Ja, und ich finde auch, ich weiß auch nicht, ob das dann, ob eine Frau die Sachen besser...
Das ist auch so schwer messbar. Ja, ich finde es auch bei Musik kann man es eigentlich gar nicht sagen.
Ich finde grundsätzlich, dass auch bei manchen Sachen, egal ob es der Mann oder die Frau besser macht, ich finde nur einfach, dass Gerechtigkeit herrschen muss, was das angeht, dass jeder die Position haben kann, die er haben will. Also das ist aber so ein Grund, wir wollen ja jetzt nicht so am Anfang hier so eine schwere. Also deswegen, ich sage jetzt einfach mal so 5 tolle Frauen, also starke Frauen, die unerreicht sind in dem Gebiet, was sie machen. Und jetzt kommt natürlich ein Klassiker, eine Schauspielerin auch, aber Meryl Streep ist wirklich unfassbar. Und ich kenne auch niemanden, keinen Mann, auch Robert De Niro oder so eine Leute sind beschränkter in ihrem Facetten, als es Meryl Streep. Vielleicht ist Meryl Streep wirklich die wechselhafteste Schauspieler, also insgesamt, den es gibt. Kann man, glaube ich, wirklich sagen. Hat auch, glaube ich, am meisten Oscars gewonnen und ist wirklich ein unfassbar, also ist die beste lebende Schauspielerin mit Abstand. Das ist schon mal klar. Und vielleicht auch generell. Ist es okay für dich?
Ja, ist für mich okay. Bei mir auf Platz 2 sind gleich 2 Frauen. Und zwar deswegen in einer Kategorie, weil sie eigentlich die Besten sind in ihrem Job, den sie machen, als Spiegel-Online-Kolumnisten. Sind 2 Frauen, die wir schon mal beide persönlich kennengelernt haben. Sibylle Berg und Margarete Stokowski. Kann man sagen, was man möchte, ob Sascha Lobo da oder Georg Dietzer, was bei Spiegel Online schreibt. Das ist alles schön und gut. Aber getoppt wird es immer vom aufmerksamen Auge, dem scharfen Text und dem humorvollen Satzbau von Margarete Stokowski und Sibylle Berg. Wirklich. Also immer wenn es außergewöhnliche Spiegel-Online-Kolumnen zu lesen gibt, sind die von diesen beiden. Das sind die, die mich immer am meisten interessieren.
Absolut, sehe ich genauso.
Hat kein Mann bislang gegen angestunken.
Ich wollte auch gerade so sagen, aber so Leute, mit denen wir befreundet sind, Sibylle Berg oder Nora Tschirner, die auch die lustigste Schauspielerin ist im deutschen Fernsehen oder so, wollte ich jetzt alles nicht reinbringen, weil wir dann nur wieder so eine Kumpelei, das kommt dann so rüber. Deswegen, bevor jetzt die Nummer 1 kommt von Jan und mir, kommt jetzt eine kurze Pause, nämlich mit dem, da könnt ihr nochmal Songs hören. Das macht man jetzt so, Jan, das macht man, um die Leute am Ball zu halten.
Ein Cliffhanger.
Das macht man jetzt.
Ein schönes
so.
Teasing.
Ja. Ein Teasing, genau. Jetzt kommt noch von mir ein Song, Dolly Parton mit The Barcane Store. Haben wir das schon auf der Liste? Kannst du mal ganz gucken, Sue?
Bin beleidigt.
Das ist doch
deine
Aufgabenbereich.
Du hast da gesagt, hey,犯法抵死啦, 咁样。咁但其实而家个问题系究竟其实系唔系真系犯法咁简单呢?即其实佢判咗一次嘅时候咁已经系社会服务令同埋缓刑。咁但系而家就话佢有一个即原判即之前判嘅法官就话有一啲原则性嘅错误所以就要。
直接打那个报备者我是现在一切是在住户立场我现在啊
你的立场
我是针对这个刚才大律师讲的那有一点啊因为我自己我后来没有参与啊那我是知道这个状况就是说今天的表决啊不是是说就是说由授权鼎盛去跟每一个住户去征求他同意 那个同意书是谨慎要去努力的，也许这个大会可能过半数通过，可是他要去签的同意书呢，要签全体住户面积的75%，那个同意书才能够送市政府去。
我觉得哇，原来现在那个状态可能比中世纪的年代呢都有不遑多让，这个才令到人家觉得喂，是不是在一个这么繁荣啊，这么高铁通车啊，直达世界啊，哇，整个香港好国际大都会的情况里面，即这么匹配呢，有几个月，即无端几年之后再追杀你，这一种才令到人家觉得很可怕。
所以其实就现在是很明显是一个阻吓性的刑期啦，那如果你是觉得第时要有任何的集会示威的话，其实都可能那个成本是要高了很多，因为其实以前很多人就取笑香港人呢去七一游行呢就是游行完咁然后就和平散去，第二日就准时返工，然后社会就冇改变。咁而但係嗰陣时所谓七一游行令到社会改变，其实係仲有一啲人有一啲
申请都跟送件。那只是说我们这个程序要走这一步的话，没有这个大会的程序的话，那鼎盛去跟每一个住户签事业计划同意书就没有一个正当性。今天只是我们求一个大会通是不是通过的一个正当性啊，不是说那个签下去就不给住户参考啊。谢谢。
其实就有真嘅，因为咧，其实我就
要大啊，
而我系因为我今次系用公众人士嘅身份入去嘅时候咧，嗰条路咧系咁样九曲十三弯咁样迂回到不得了咁样咁先至入到，因为我喺书展嘅时候入会展咧，其实就用作家身份噶嘛，咁、
哦、
就有条直啲嘅路咧，咁、哦、就可以直接行咗入去嘅。
你做咩唔写个书系即系
写饮食嗰啲
饮食啊嘛？
冇人叫我，文化局嗰啲又唔揾我，
炸鸡啊嗰啲，
即系佢要揾嗰啲肥少少嘅，可能我未够咯。即係咁，所以就未得到嗰個咁樣嘅 pass。
唔係嗰個咁好快啦。
咁就有一樣嘢要提醒各位聽眾，因為琴日都有人問翻我，就話嗰個位係點入嘅咧？因為其實我琴日喺面書度開 live 嗰個位咧，其實就係五樓嚟嘅。咁五樓嗰個咧，其實就真係
因為既然你回答我問題，那我就知道重申我的說法。目前我看到的表決投票單裡面是說是否同意委託啊，然後與個。所有人签署所谓同意书，并向新北市政府送件申请。如果能坐在你家喝一杯咖啡，喝一杯茶，自然你要不要签你决定？那我们干嘛还表决这个、啊？我觉得这是矛盾的啦，哈。然后再来，我的建议是，王老汉其实如果很有心的话，哈，我建议是这样。你这有什么文件哈？有什么文件就全部每一户都在开会之前都能拿到，而且我建议是列出他们的几个主要原则。那么我们也请监，应该有监视嘛，对不对？管委会有监察员嘛？如果没有的话，那也没关系，就是起码大会大家在开会之前可以针对他们所提的都，什么都没有，然后马上表决，所以每次都是来表决啊，没有报告，没有资料，没有表列，没有那个东西是很复杂的，要条列出来，向大家说明清楚，然后有各种说法，然后看大家相信哪一个，那起码做到这样啊，才比较能够说服大家啊。我的想法是这样，不要动不动就是什么都不知道就找我们来表决，然后大家不知道表决了什么东西。我可以跟你讲，这个东西如果今天有这样的疑虑，未来也可以说你们已经同意了。那我为什么要搞成这样呢？我们也可以秀出来给大家看那个同意书大概会长什么样子啊。所以就像我刚刚说的，就不要做这种会让人家引起疑虑，这样开会才有意义啊，才有进展啊，好不好？谢谢。
刚才大律师他所提的就是说，为什么这个同意的一个关键？那我们因为我现在已经辞掉那个什么
？If it makes me blind, I just wanna see the light. Breathe in, leave it all behind. I just wanna see the light.
这就前面几个会的这个重点啊，就是说我为什么要做这个 程序的正当性，就是说也是保护所有住户，因为如果说我们没有通过一个委员会跟大会的一个决议同意的话，那任何一个建商他如果说私下的去照单，他真获得更多数的同意的比例的话，那原来先跟别的建商签的住户呢，他要自己承担他跟人家的承诺的一个法律责任。所以说我们现在等于说在就透过委员会大会的一个控管，就是说要把每一个，就是说让实施者要到一个充分的一个正当性的授权，他才能去进行签署这个事业计划同意书。那这个程序呢，在前几次委员会，因为大家的纷纷扰扰，对于这个权力变换的问题啊，所以一直没有做成决议。所以他们上一次开委员会的时候，就说干脆就直接付诸权力处会否认吧。那个里面的所有的说明都在里面，只是有的住户他没有看，那不能说没有看，就是说啊，我们这个什么什么都没有，这个其实是那个不一定正确的吧。这个而且就是说授权，这个假如是授权这个这一家公司同意让他来签同意书的。We are the crystal gems, we'll always say. 哇，那以后呢，这所有的这个营建的这个所需要的什么收入成本啊，什么比例，那些那个服务费的比例，还要经过住这个委员会继续跟这一家被授权的来讨论沟通啊。这个是可能那个，因为我们如果说没有这个大会能够同意，就是这个是有一点，这个可能是过程啊，那大律师可能没有参与，所以不了解的地方。谢谢。
خدني بوعران والكابتن ورحنا عند عمل فيشة ونزلت وانا ماشي في الشارع
في الشارع 没有意见，我们是不是进行那个事业计划保上层的投票，可不可以？
不是上层投票，是同意跟他去。
对，就同意啊，就同意来，就同意。
我这个想法，我请问各位住户，你们认为你这种有诚意吗？权益受损，然后怎么样？你都不晓得啊！你这种情形之下，我们怎么会放心说把一个那么大的案子交给警政来做？我觉得没有诚意的呢。他没有说十岁半多啊，两个猪肉啊，我觉得我有诚意，85了，到家里推多久？一年多了，快一年了。有没有说是不是自己的办法？各位猪肉啊！有没有过？我请这顾问过去干嘛？那我委员自己来做就好了啦，对不对？而且我讲给你比较坦白的啦，我们委员的很多立场哦，我很怀疑的。他说真的，我们为了住户跟立场在为了保。
Sfenisus, ako ga sleguva od gorata, im zapoveda nikomu da ne kažuvaat što videle, dodeka sino čovečki ne voskresne od mrtvite. И го задржаа тој збор во себе, прашувајќи се еден со друг, што значи тоа? Да воскресне од мртвите. И го прашаа велејќи, а зошто книжниците вела дека најнапред треба да дојде Илија? А тој пак одговори и рече,
Илија ќе дојде порано и ќе уреди се. А синот човечки, како што е напишано за него, треба да пострада многу и да биде презрен. Но ви велам, дека Илија дојде, како што е напишано за него, и му направија што сакаа. Исцелувањето од нечист дух.
И кога дојде кај учениците свој, Виде многу народ околу нив и книжници кои се препираа со нив. И штом го виде, сиот народ се исплаши. Ако га се приближија, го поздрав.
Доведете го кај мене.
И кога го доведоа кај него, штом го виде, веднаш духот го стресе и тој падна на земи и се валкаше запенет. Го праша Исус татко му.
Колку време има откако останува тоа со него?
Тој одговори. Од детството. И многупати духот го фрлал во оган и во вода за да го погуби. Но ако можеш, смилувај се над нас и помогни ни. А Исус му рече.
Ако можеш да поверуваш, се може.
Der Weisheit letzter Schluss ist, ehrlich gesagt, so richtig demokratisch und so richtig cool ist das irgendwie auch nicht. Und das geht mir in vielen Dingen so. Es ist irgendwie nicht zu Ende gedacht und es ist irgendwie auf so eine sehr unpolitische Art uncool. Und was ich bei Hart aber fair gesehen habe, ich gucke die Sendung wirklich nie. Und das Einzige, warum ich es gesehen habe, ist, weil ich irgendwie aufgewacht bin vom Fernseher und dann das lief das da irgendwie. Da war dieser komische Politikwissenschaftler von der Uni München, der auch schon irgendwie ordentlich Gruppenschelle bekommen hat, weil er irgendwie halbes Verständnis für die AfD geäußert hat. Und der hat gesagt, warum er in die CDU eingetreten ist. Und zwar mit dem Satz, ich habe mir einfach eine Partei rausgesucht. Ich habe den Leuten immer auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen gesagt, ihr müsst euch politisch beteiligen und dafür müsst ihr in eine Partei eintreten. Und irgendwann haben mich die Leute gefragt, ja, warum bist du eigentlich nicht in der Partei? Und da habe ich gesagt, ja, stimmt, ist eigentlich scheiße. Und dann habe ich mir ausgesucht, mit welcher Partei ich zu 51% einverstanden bin. Und in die bin ich eingetreten, nämlich in die CDU. Ist jetzt scheißegal, kann man von der CDU halten, was man möchte. Aber das Verständnis, dass man in eine Partei eintritt, nicht weil man zu 100% die Ziele teilt, sondern eben auch nur zu 41%, vielleicht auch nur zu 48%. Aber man sieht eine Chance, irgendwas zu bewegen und man hat irgendeinen Grund, einen persönlichen Grund da einzutreten. Und wenn man das machen möchte, ich habe wahnsinnig viele politisch engagierte Freunde von früher, die irgendwie in ihren Berufen abhängen und so. Wenn man, aber die eigentlich politisch Schwachsinn, wo ich immer denke, ja ey, dann mach dann doch irgendwas Sinnvolles daraus und versuch doch einfach mal. Und es ist, ich sag mal so, ich würde lügen, wenn ich nicht darüber, zumindest mal vor einigen Jahren darüber nachgedacht hätte, das auch zu machen. Ich habe mich dann irgendwann dagegen entschieden, weil ich denke, dass ich mit meinem Job irgendwie so, dann doch so viele Artikulationsmöglichkeiten habe, dass mir das eigentlich reicht und ich glaube, dass eigentlich unverantwortlich wäre, das wirklich tatsächlich zu machen und diesen Seitenwechsel zu begehen. Und ich finde es schon immer bei Journalisten schmierig. Ich finde es irgendwie bei öffentlichen Personen wie Donald Trump oder diesem Beppe Grillo in Italien schmierig. Mhm. Ich finde, man sollte sehen, dass man an seinem Platz bleibt. Und wenn man so eine gewisse Öffentlichkeit und eine gewisse Prominenz hat, finde ich das auf eine Art unredlich, dann da sich einzumischen. Ich finde es aber trotzdem immer gut, wenn Leute sich engagieren. Und eigentlich auch fast egal, für welche Partei. Es muss jetzt nicht die AfD sein, da gibt es genug irgendwie verwachsene Gesichter. Aber naja, es wurde am Ende dann doch noch unsteif. Das wollte ich mal loswerden. Liebe Grüße an die Volksbühnen-Leute und so. Einfach mal 10 Jahre weitermachen und vielleicht mal sich, keine Ahnung, ein anderes Ziel suchen. Ist ja schön und gut und so. Aber Chris Derkon kommt, Chris Derkon geht und das Volk wird die Volksbühne zurückerobern. Ganz sicher. Das ist einfach nur ein kleiner Fehler in der Matrix, dass Tim Renner da jetzt Chris Derkon hingesetzt hat. Ehrlich, ist nicht so schlimm. Der kann nicht so schlimm sein. Er ist auf jeden Fall auf keinen Fall schlimmer als Frank Castorf und Klaus Peimann. Auf keinen Fall schlimmer. Nur weniger kultig.
Weißt du, wer gleich mein Herz erobern wird?
Markus Wiebusch?
Tom Cruise. Ich will Markus überreden. Ich guck mir die Mumie gleich an.
Ich fahre gleich ins King Georg mit dem Elektroroller und hänge mich noch an die Titanic-Crew dran. Da sitzen heute Abend Thorsten Geitsch, Moritz Hürtgen und Tim Wolf. Nein, es sind nicht Freunde, es sind, ich sag mal so, ich würde mal vorsichtig
gute
formulieren.
Kollegen.
Liebe Kollegen, und ich denke immer, du hast deine Musikerkumpels und ich hänge lieber ab mit Leuten, die mir gegenüber so eine gesunde Portion Misstrauen und
ich kenne meine Musikerkumpel schon seit 20 Jahren.
Ach, die kenne ich auch schon seit vielen Jahren. Aber ich finde diese Mischung aus, es ist wie als ich dich mal mit Olli Frank auf der Dachterrasse von Heinz, weißt du, diese Mischung aus, man ist miteinander verbunden, aber irgendwie trennt einen auch Argwohn, Misstrauen und der Ekel voreinander. Aber auf eine Art ist man in derselben
Olli
Welt.
Olli Frank und ich lieben uns. Liebe Grüße an Olli Frank, das ist der Manager von Jochen Dieselmeier.
Liebe Grüße an Olli Frank.
Olli Slime.
Aber trotzdem, es gibt so einen leichten Dissens, dass du hast einen anderen Weg eingeschlagen, als Olli Frank für dich vorgesehen hat. Und so ähnlich geht's mir mit den Titanic-Leuten auch. Großer Respekt beruflich, und ich werde das niemals im Fernsehen sowieso nicht möglich erreichen können, die Kunst auf dieses Level heben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz froh, dass ich halt mehr Kohle verdiene.
Janni. Geld ist nicht alles.
Gute ja, aber auch Freunde. Viel. Es ist auch viel. Ich meine sympathisch. Ist es sympathisch? Ich meine
jetzt gerade, Jan, die dunklen Zeiten kommen auch wieder. Irgendwann, ne, wirst du von so einem jungen, heißen Pferd überholt. Das ist nun mal so.
Ich weiß. Ich hoffe, es wird eine Frau.
Mir ist es egal. Ich bin heute Abend nochmal Tom Cruise-Fan. Findest du nicht auch, dass Tom Cruise ist der letzte große Hollywood-Star? Scheiß mal drauf, ob er Scientology ist. Aber die Filme sind immer so ein Event. Und ich gucke immer noch gerne seit meiner Kindheit ab und zu mal einen Tom Cruise-Film. Und die Mumie will ich mir angucken. Ah. Und komm an, wer ist größer, George Clooney oder Tom Cruise? Tom Cruise.
Nicolas Cage.
Nicolas Cage ist durch seit Jahren. Der ist seit Jahren.
Wir hauen jetzt aus. Das war fest und flauschig am Erntedankfest. Schickt euch mal schön Trudan hinten rein. Ritzt euch einen Kürbis. Der Kürbis
fühlt
hat sich
gewitzt. Fühlt euch mal in so eine alte Trümmerfrau eingewickelt. Das war heute, wir hatten die großen Fünf, wir hatten die AfD, wir hatten so tolle Sachen. Das war eigentlich eine tolle
Sendung. Frau Gepetris Brüste, das war eigentlich eine gute Sendung. Andere Leute wären froh, wenn sie
die
gute Sendung hätten.
Die Russin hat sich nicht gemeldet auf die E-Mail.
Was? Das gibt's doch gar nicht. Nach der E-Mail? Du weißt, ist das aber auch besser so, die Schlampe, dann soll die alleine bleiben, ist doch egal.
Soll die alleine sterben. Genau. Musik ist aus, wir sind raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche wieder fest und flauschig zur gewohnten Zeit. Habt eine schöne Woche.
Heute Abend übrigens Schulz und Böhmermann, Sascha Lobo, die große alte Dame der SPD, ist zu Gast in ZDF Neo. Vielleicht mal einschalten, einfach mal so. Wird toll.
Bin ich ja mal gespannt. Bis später.